Mein Name ist Renate Giacomuzzi. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Lesung von Judith Kuckert. Freut mich sehr, dass Sie trotz schönen Wetters den Weg zu uns gefunden haben. Und ja, genauso oder noch mehr freut es mich, dass Judith Kuckert den Weg zu uns gefunden hat, was nicht so ganz so einfach war. Der Weg gestern aus Berlin hierher war ziemlich abenteuerlich. Doch diese Frau bringt niemand so schnell aus der Fassung. Hören Sie zu. Am 17. Juni, damals Tag der deutschen Einheit, wurde ich geboren und wuchs in einem großen Haus neben einer Waschmaschinenfabrik auf. Meine Mutter lebte mich im Hof unter einem Apfelbaum. Ich blieb das einzige Kind. Am 2. Juni 1967 saß ich im rosa Trikot des örtlichen Kinderballetts vor der Tagesschau, wenn er ohne Sorge war erschossen worden. Ich schlug meinen Vater nach der Meldung aufs Knie, Papi, wenn ich groß bin, erschieße ich dich auch. So beginnt ein von Judith Kuckert selbst verfasster Lebenslauf, doch ob es tatsächlich die kleine Judith mit 8 Jahren war, die die großen Worte an den Vater gerichtet hat, wissen wir nicht. Denn denselben Satz sagt auch die fiktive Figur Jule in dem 2006 erschienenen Roman Kaiserstraße. Judith Kuckert ist eine Meisterin im Pferdenlegen und Spurenverwischen und löst damit elegant die uralte und ewig wiederkehrende Frage nach Dichtung und Wahrheit. Das Leben der in der westfälischen Kleinstadt Schwelm aufgewachsenen und heute in Berlin beheimateten Autorin schimmert immer wieder in ihren Werken durch. Es ist das Leben der Generation, die mit den Liedern eines Franz Josef Degenhardt aufwuchs, in der es täglich Nachrichten über die Rote Armee-Fraktion gab, in der es zunächst die DDR noch gab und dann das wiedervereinigte Deutschland. In mittlerweile 12 Romanen und Erzählbänden hat Judith Kuckert nicht nur ein minutiös erzähltes Porträt unserer Gesellschaft entworfen, oder besser ihre Gesellschaft, sondern auch eine große Zahl an Figuren geschaffen, die man zu jeder Zeit und überall auf der Welt antreffen könnte und denen man auch in ihrem Werk immer wieder begegnet. Manchmal mit demselben Namen, manchmal nur über angedeutete Details wiedererkennbar. Wiederholung heißt, dass man Vergangenes in die Gegenwart holt. Wiederholung ist auch eine Form der Erinnerung. Déjà-vu ist das Gefühl, die Zeit bleibt für einen Augenblick stehen. Dies wiederum erinnert an den Tanz als Performancekunst, ebenso wie das skizzenartige Erzählen, das für die Fantasie der Leserinnen immer sehr viel offen hält und auch typisch für die Schreibweise von Kuckert ist. Tatsächlich gibt es bei Kuckert eine sehr enge Verbindung zum Tanz. Sie hat sich noch als Minderjährige bei Pina Bausch beworben, die sie dann Stand Bede, glaube ich, in die Schule zurückgeschickt hat. Aber Judith Kuckert hat eine professionelle Ausbildung als Tänzerin und sie hat 1984 eine eigene Tanzgruppe gegründet, die Tanzgruppe Scoronel, mit der sie sehr viele Produktionen realisiert hat. Und 2021 gab es noch einmal ein Revival. Sie hat ja mit dem alten Ensemble noch einmal eine Produktion gemacht und es gibt einen sehr, sehr schönen Film von einer jungen Regisseurin, Alice Bleistein, zu diesem Projekt.
Ja, ja.
Und das heißt Scoronel Reloaded. Ich glaube, man kann den Trailer auf deiner Homepage sehen.
Genau, ja, weil der Film ist noch nicht fertig und deswegen ist das nur auf meiner Homepage, weil das ist sonst auch für die Filmemacherin ein bisschen blöd, wenn das noch nicht ganz fertig ist. Ja. Es fehlen auch noch 2 Kapitel.
Aber wenn Sie diese Seite von Judith Kuckert auch kennenlernen wollen, kann ich Ihnen das empfehlen, sich diesen Film anschauen. Judith Kuckert hat auch selbst neben Theaterstücken und Hörspielen einen eigenen Film gemacht, heißt Hörde Mon Amour. Und neben all diesen Talenten hat Judith Kuckert noch ein ganz großes Talent, nämlich ein pädagogisches, das ich selbst miterleben durfte, nämlich bei 2 Projekten, die wir gemeinsam mit Studierenden der Universität Innsbruck durchgeführt haben. Und das letzte war ungefähr fast genau vor einem Jahr. Und da ging es genau um diesen Roman, der letzte Roman, Das Café der Unsichtbaren, um den es, aus dem auch Judith Kuckert heute lesen wird. Und sie führt uns in diesem Roman in eine Welt, die wohl die wenigsten von uns kennen, Es ist die Welt, wie sie 7 Ehrenamtliche Nacht für Nacht beim Berliner Sorgentelefon erleben. Und Judy Kuckert war selbst 6 Jahre lang dort, war auch dort tätig. Ja, und alles Weitere erzählt Ihnen jetzt Judy Kuckert selbst. Und
ja, sehr. Vielen Dank. Also das stimmt mit dem Sorgentelefon. Ich habe das wirklich ziemlich lange gemacht und habe dann daraus aus den Erfahrungen, nicht aus den Erlebnissen, sondern aus den Erfahrungen und den Erinnerungen dieses Buch gemacht. Es ist, die Hauptfiguren sind aber die, die am Telefon sitzen und die Anrufe in Empfang nehmen und nicht die, die anrufen. Das ist, sage ich einfach vorher, alles so gut wie erfunden und das hängt auch einfach mit dem Job zusammen. Es spielt an wenigen Tagen um Ostern herum und ich würde Ihnen gerne eine Viertelstunde lang eine Szene mit der allerjüngsten, Rieke, die ist 24 und die will Pastorin werden und die nimmt eigentlich dieses Sorgentelefon als eine Art Praktikum, um späterin dann Pfarrerin zu sein. Dann gibt es noch die Älteste, die Frau von Schrey, die ist Mitte 70 und was es mit der auf sich hat, das würde ich gerne Ihnen kurz erzählen, wenn ich kurz einen Unterbruch mache und dann noch 3 Minuten Frau Schrey vorlese, die meine absolute Lieblingsfigur ist. Nicht, weil sie die älteste ist, sondern weil sie die witzigste ist. Nein, sie stören nicht, gar nicht. Dafür sitze ich ja hier am Telefon, sagte Rieke, während auch bei ihr eine Nachtigall sang, aber vor einem anderen Fenster und in einem östlicheren Teil von Berlin. Es sang folglich eine andere Nachtigall als die bei Matthias, doch war es hier wie dort die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Mögen Sie nicht einfach erzählen, was los ist? Sie sind sehr freundlich, danke. Na, da nicht für, sagte Rieke im Dienstzimmer 2. Es ist ganz schwer auszusprechen. Ihre Kollegen haben gesagt, ich soll anrufen, wenn es wieder losgeht. Was geht los? Ich bin pädophil. Pädophil, schrieb Rieke mit ratlosen Großbuchstaben in ihr rosa Heft und glaubte, draußen auf dem Flur ein Geräusch gehört zu haben. Ganz still war es plötzlich an beiden Enden der Leitung geworden. Es war eine Stille, die sie hören konnte, bis der Anrufer sanft fragte, wollen Sie jetzt noch mit mir sprechen? Aber ja, sicher. Kennen Sie mich nicht? Ich habe schon oft angerufen. Ihre Kolleginnen kennen mich und Sie sind wohl neu. Das ist doch egal, oder? Aber Sie sind jung. Das ist auch egal. Aber es ist so schwer, weil ich so jung bin. Wieder wurde es still, bis Rieke leise sagte, hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da und hoffe, ich störe wirklich nicht. Denn ich habe so oft schon angerufen, deswegen müssten Sie mich eigentlich kennen. Der Drang wird seit 2 Tagen wieder größer. Rieke schaute auf das Plakat dem Schreibtisch gegenüber. Darauf gab sich eine Herbstlandschaft einem Sonnenuntergang hin, der tröstlich sein sollte. Eine ihrer Kolleginnen, sagte der Anrufer, hat einen Zettel an den Bildschirm geheftet, der Ratschläge gibt, wie man mit mir reden soll, wenn ich mich wieder melde. Der Stimme nach ist diese Kollegin eine sehr alte Dame. Kann nur von Schrey gewesen sein, dachte Rieke. Von Schrey war bald 80 und bekannt für ihre gelben Klebezettel. Achtung, heute wieder der traurige Gärtner. Oder Vorsicht, der Operettenliebhaber. Oder wiederholt in der Nachtschicht von Samstag auf Sonntag der Schauspieler mit der Plastiktüte. Die kryptischen Nachrichten davon Schrey klebten regelmäßig am Bildschirmrahmen und gaben Tipps für den Umgang mit Daueranrufern, die von Erschöpfung, Aufgewühltsein, Hoffnungslosigkeit oder einer Plastiktüte reden wollten, die sie sich im Laufe der Nacht über den Kopf ziehen würden. Bei Riekes erstem Nachtdienst hatte die Kollegin von Schrey neben ihr gesessen. Nicht schlecht. gar nicht schlecht für den Anfang, Kind, hatte sie gesagt, als Rieke nach 4 Stunden und 5 Anrufern ein letztes Mal auflegte. Was einmal von dieser Frau übrig bleiben würde? Mir ihr Lächeln, dachte Rieke, während jetzt der Anrufer am anderen Ende der Leitung sich räusperte. Wissen Sie, dass es eine Krankheit ist? Ja, sagte Rieke. Das bleibt bis zu meinem Tod so. Wussten Sie das auch? Waren Sie schon beim Arzt? Ich hatte einen Arzt in einem großen Hospital, wo es auch einen schönen Park gab, und der verstand mich. Der Arzt, verstehen Sie mich auch? Und wo ist er jetzt, der Arzt? Tot. Soll ich mal sagen, so ein bisschen, ich mach mal, ne? Weil sonst stört das die ganze Zeit. Danke. Ich fang noch mal bei dem Arzt an. Nee, weil sonst, ich höre da auch die ganze Zeit zu. So. Der mit der Brille ist der Frechste. Und wo ist er jetzt, der Arzt? Tot. Ach, sagte Rieke, das tut mir leid. Mir auch. Aber das Klinikum gibt es doch noch, oder? Dort werden Sie jemand anderen finden, zu dem Sie gehen können. Aber wenn man sich nicht kennt? Ach, wen kennt man schon, sagte Rieke. Sie hätte schreien, sie hätte singen mögen, aber fragte stattdessen, was ist denn jetzt mit dem Klinikum? Es ist doch eine Krankheit, und das sagten Sie selber. Und wenn einer Krebs hat, hat er doch auch ein Anrecht auf Hilfe. Richtig. Ich muss dringend mit jemandem sprechen. Ich höre Ihnen zu. Ich hoffe, Sie mir auch noch.
Kann man das Fenster
weg? Jetzt ist nur noch das Mädchen da. Jetzt wird es ganz ruhig. Genau. Also, ich höre Ihnen zu. Wieder folgte Schweigen, folgte eine angespannte Stille, die sich mehr und mehr auf einen möglichen Sinn hin ausbreitete, ohne deswegen zugänglicher zu werden. Rieke wurde das Gefühl nicht los, sie säße ziemlich harmlos und blöd am Telefon mit gespitzten Ohren, deren Ränder sich vor Anstrengung oder Scham langsam rosa einfärbten. Hallo, fragte sie leise, sind Sie noch da? Ja, haben Sie vielen Dank und eine gute Nacht, Ihnen, flüsterte der Anrufer. Geht es Ihnen jetzt besser? Ja. Dann schlafen Sie gut. Sie auch, erwiderte der Mann am anderen Ende der Leitung, und hoffentlich bleiben Sie so nett. Man weiß ja nie, wer heute Nacht noch anruft. Das Gespräch hatte keine 10 Minuten gedauert und 3 Stunden Dienst blieben für Rieke noch. An dessen Ende würde sie in diesen Bus um 3.03 Uhr steigen, der in der nächsten Straßenecke abfuhr. Während er an seinem Perlenarmband spielte, hatte der Psychoausbilder beim Sorgentelefon gleich zu Anfang vorausgesagt, vor allem die Nächte sind so, Leute, es gibt nichts, warum die Menschen nicht anrufen. Rieke stand auf und öffnete in Dienstzimmer 2, 2. Stock, Hinterhaus, beide Fensterflügel. Vielleicht würde so überraschend eine gute Nachricht eintreffen oder ein lieber Besuch. Sie schaute zum Vorderhaus. Nur ein einzelnes Fenster im Stock gegenüber war erleuchtet. Mit hängenden Armen stand dort ein junger Mann im hässlichen Streulicht seiner Deckenlampe. Jetzt schaute er zu ihr und kurz dachte sie, er winkt. Aber das war es nicht. Er war einfach nur, so wie sie, allein. Anfang des Jahres hatte sie ihn dort mit diesem amerikanischen Kühlschrank einziehen sehen, der seitdem wie ein unhandlicher Freund oder wie ein riesiger weißer Hase neben ihm stand. Ein Hase, an den er sich manchmal anlehnte, wenn er aus dem Fenster blickte und nichts an ihm verriet, was er eigentlich sah. Manchmal telefonierte auch er dort drüben, wenn sie telefonierte, und einige Male hatte auch er gelacht, wenn sie gerade lachte. Also waren sie doch miteinander verbunden, ohne wirklich verbunden zu sein. Was für einen Eindruck sie wohl von dort drüben aus betrachtet machte, den eines Mädchens, das einmal Frau und am Ende hauptamtliche Geschäftsführerin hier beim Sorgentelefon e.V. werden würde, obgleich sie immer von einer Stelle als Pfarrerin mit altem Haus und altem Birnbaum dazu geträumt hatte, das mit seiner kaminroten Fassade und einer Familie dahinter sehr eigenständig im Schatten einer Kirche stand. Sie würde heiraten? Nein, würde sie nicht. Keine 3 Stunden später packte Rieke ihr rosa Heft in den Rucksack und löschte das Licht am Schreibtisch. Ob jemand, wenn auch verspätet, für die Schicht von 3 bis 7 Uhr kam, hatte sie im Dienstplan nicht nachgeschaut. Sie ließ die 2 Neonröhren im Flur brennen und rannte die Treppe hinunter, während sie sich eine blaue Arbeitsjacke um die Hüften knotete. An ein Haus musste sie dabei denken, in jener Straße am Stadtrand, in der sie mit Mutter und Bruder gewohnt hatte, nachdem der Vater, der Herr Pfarrer, mit seiner Gemeindehelferin durchgebrannt war. Hinter dem Haus floss ein Kanal. Die Bäume an seinen Ufern sahen bei hohem Wasser aus wie Damen, die ihre Röcke raffen. Das Haus, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt, war feucht gewesen, wie alle Häuser dort. Putz bröckelte von den Außenwänden, die Scheiben waren zerbrochen und einige Fenster mit Pappe verklebt. Im Garten stand ein Nussbaum. Metallrohre lagen herum, dazwischen wuchs, was wollte, auch Rhabarber und ganz hinten beim Zaun ein Johannisbeerstrauch. In dem Haus wohnte als Nachbar ein Mann, den man nie sah. Nur einmal hatte Rieke ihn beim Briefkasten getroffen, in Trainingshosen und einem karierten Hemd, das über dem Bauch spannte. In der Nacht träumte sie, er hätte sich zu ihr umgedreht, hätte die langen Wimpern gehabt und die schrumpeligen Lider eines Elefanten und auch dessen klugen, flehenden Tierblick. Sie solle ihn küssen, hatte er gesagt. Küssen. Wiederholte Rieke jetzt und ließ die letzten 4 Treppenstufen im Sprung hinter sich, kurz vor 3. Etwas an diesem Moment oder der plötzlichen Bewegung kam ihr vertraut vor. Genauso war es schon einmal gewesen. Nichts hörte auf, wenn es vorbei war. Eine Sache erlebte man nicht nur einmal. Man erlebte die Dinge, wenn sie geschahen, und jedes Mal, wenn einen etwas daran erinnerte, erlebte man sie wieder. Der Elefantenmann in Trainingshosen damals und dieser Sprung auf einer nächtlichen Hinterhaustreppe jetzt sollten etwas miteinander zu tun haben. Alles hing mit allem zusammen. Das glaubte doch kein Mensch, Rieke, sagte sich Rieke und griff nach den geknoteten Ärmeln der blauen Arbeitsjacke vor ihrem Bauch. Die hat ihre Mutter mit 17 von einem Dorfmarkt in Frankreich mitgebracht, um ihren langen Lavendelsommer in einen drohenden deutschen Herbst hinüber zu retten. Mein Gott, Rieke zog die kleine Tür zum Hinterhof auf. Jetzt wollte auch noch diese alte Jacke aus dem Jahr 77 mit der seltsam flirrenden Nacht da draußen vor der Tür etwas zu tun haben. Die Nacht war mild und der Mond rund. In den verwaisten Gängen des Getränkemarkts rechts vom automatischen Tor brannte blaues Notlicht. 2 kleine Gabelstapler tanzten dort während der Öffnungszeiten zwischen den Regalen, aber nie ein Mensch. Rieke durchquerte die Durchfahrt und stemmte das Tor zur Straße auf. Der Nachtbus war noch nicht in Sicht und auch sonst kein Verkehr, aber auf dem Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen, wo mehrere Autos unter der Hochbahn parkten, stand jemand, ließ ein Streichholz aufflammen und neigte den Kopf, um seine Zigarette anzuzünden. Er trug eine Kapuze und war deswegen zu dieser Stunde alterslos, solange er sich kaum bewegte. Die Flamme grub ein rotes Loch in die Dunkelheit. Moin, sagte Rieke laut, ohne zu wissen, warum. Der Stimme nach kam die Antwort von einem jungen Mann. Jetzt mache ich einen Sprung. Also die Rike hat man ja jetzt schon so ein bisschen kennengelernt und merkt auch, was sie gerne möchte. Es gibt noch 5 andere und die Frau von Schrey. Die 5 anderen sind alle so im mittleren Alter und haben unterschiedlichste Berufe, von Türbauer bis Buchhalterin. So bunt setzt sich eigentlich auch so ein Ensemble bei so einer Telefonseelsorge zusammen. Das ist schon erstaunlich. Und die Frau von Schrey ist mir so wichtig, weil ich es noch nie in einem Buch geschafft habe, dass es eine Ich-Erzählerin gibt, dass wirklich jemand Ich sagt. Und dann habe ich was gemacht. Also im nächsten Buch mache ich es. Und diesen Mut habe ich mir angeschrieben, indem ich das eigentlich an Frau von Schrey geübt habe. Die sagt ständig Ich. Also es gibt die Erzählerin, die irgendwie was mit der Autorin zu tun hat, die fängt an zu erzählen und plötzlich redet die Frau Schrey da rein und sagt Ich. Und das ist so ein Perspektivwechsel, der vielleicht etwas ungewohnt ist, aber der plötzlich auch die Herzen derer, die da lesen, an 2 Personen bindet. Und eigentlich fast noch mehr als an die Frau von Schrey als an die Erzählerin selbst. Ist auch eine große Erleichterung, so eine freche Miterzählerin zu haben, die auch dann noch älter ist. Also es erweitert extrem die Spielmöglichkeiten und den Horizont und den Spaß. Und jetzt würde ich gerne ganz kurz, ich springe da einfach rein, ich erzähle da nicht viel vorher, die Frau von Schrey ist eigentlich, ja, gehört in diese aber RAF-Generation, nicht wie ich nachgeboren, sondern gehört in diese Generation. Ihr Mann ist Anfang der 70er in einer Westberliner Hausecke erschossen worden. Und sie arbeitet jetzt bei der Telefonseelsorge, obwohl sie mal vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Der Mann lebt noch und sie sind auf der Reise nach Paris und das ging damals vom Ruhrgebiet aus immer durch Belgien. Es gab noch keine Autobahn und wenn man durch Belgien fuhr, dachte man immer, man ist fast schon in Paris, weil das hatte was sehr Französisches, wenn man nicht wusste, wo man dann tatsächlich hinkam. Und ich, die ich um diese Uhrzeit oft durch das innere Wäldchen des Alters laufe, habe mich an Belgien erinnert. Mit leerem Tank sind wir damals in diesem Dorf gestrandet. Die Nacht haben wir bei den Bauern geschlafen. In der Dämmerung sind wir noch einmal an unserem Auto vorbeispaziert, um ihm zu versprechen, dass wir morgen weiterfahren nach Paris. Es parkte am Straßenrand unter einem alten Birnbaum. Als wir kurz dort stehen bleiben, pflücke ich eine der unreifen Birnen vom Baum und beiße hinein. Ich merke, dass ich die schönen milchkaffeebraunen belgischen Pferde unten beim Bach zwar nicht mehr wie bei unserer Ankunft sehen, aber doch Äsen hören kann. Still ist die Dorfstraße, still, bis auf dieses eine Geräusch und Tropfen. Von einem plötzlichen Regen, der soeben erst aufgehört hat, hängen wie Perlen an den Wäschespinnen der Vorgärten. Beim Ortsausgang gibt es 3 Gasthöfe, 2 stehen zum Verkauf, der 3. hat geöffnet. Ich werfe die angebissene Birne weg, eine Wirtin spült Gläser unter dem Neonlicht ihres Tresens. Die Gäste, lauter ältere Männer, sitzen an einem langen Tisch ohne Decke, essen Endivienpüree. Und meine Sandalen schlagen in ihrem misstrauischen Schweigen sehr laut gegen die bloßen Fersen. Damals ging ich noch mit nackten Füßen in offenen Schuhen, nun nicht mehr. Meine Zehen sind hässlich, aber nicht nur die. Mit den Jahren bin ich dünn geworden, so dünn, dass ich die Hüftknochen spüre, wenn ich auf der Seite liege. Alles schrumpelt, schrumpft und verfällt Richtung Erde. Nichts sitzt mehr richtig da, wo es hingehört, auch mein Gebiss nicht. Oft denke ich an den Tod. Er ist längst um mich und will sich zwischen mich und die anderen Menschen drängen, denn er ist einsam. Ich bin es nicht. Solange ich noch erzählen kann, habe ich das Geräusch der Zeit um mich, in der wir alle leben. Der Tod aber ist immer allein. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht schon mal mit ihm telefoniert habe, aber wann schon ruft der Tod beim Sorgentelefon an? Als ich noch klein war, bin ich ihm oft im Vorratskeller unten im Haus meiner Eltern begegnet. Er hockte bei den Kartoffeln und fingerte mit langen, dünnen, bleichen Keimen durch die Holzlatten nach mir. Doch jetzt ist der Tod keine rohe Zuspeise im Dunkeln eines Kellers mehr. Er ist der, der immer wegschaut, sobald ich ihn sehe. Ihm zuliebe tue ich jetzt so, als sei er nicht da. Als gäbe es auf der Welt für mich in diesem Moment nur die zwei Osterglocken in ihren Plastiktöpfen, die ich morgen mit zu Lorenz nehmen werde. Ich werde sie wässern und dann schlafen gehen. Danke. Sprechen wir jetzt noch? Sprechen wir jetzt noch? Sollen wir noch? Sollen wir noch ein bisschen sprechen?
Wir haben noch Zeit.
Alles
gut.
Oder noch ein Stück lesen.
Ja, super.
Sie sind aber echt, Sie hören das gern so. Also, ich übe ehrlich gesagt immer an meinem Patenkind, die ist 14. Und wenn das der langweilig wird, dann, das ist so frustrierend, dann höre ich sofort auf. Ich kann Ihnen gerne noch, wenn Sie das mögen, lese ich Ihnen ganz kurz, lese ich Ihnen vor, wie die sich alle 4 Jahre zuvor begegnet sind, die Leute vom Sorgentelefon. Ja? Nee, doch nicht. Ein letzter Schrei. 4 Jahre zuvor. Eine Emilia, die neben mir saß und beim Sprechen ein Bonbon von der einen Backe in die andere schob. Eine Rike in räudiger Trachtenjacke mit Norweger Muster und ein Matthias, der sein Knie massierte, weil es offenbar schmerzte. Und das Perlenarmband des Ausbildungsleiters waren mir in jenem Stuhlkreis vor 4 Jahren als erstes aufgefallen. Ein Stuhl war noch frei gewesen. Ich war eindeutig die Älteste in der Runde, die an jenem verregneten Februarsamstag die Ausbildung bei Sorgentelefon e.V. begonnen und sich von Anfang an geduzt hatten. Gerade als ich mich vorstellen und meinen Namen von Schrei deutlicher wiederholen wollte, betrat eine Person den Raum, da stand sie, die anderen saßen. Sie war zu spät gekommen und hatte ein Katzengesicht. Wie lange dauern eigentlich die Nachtdienste, fragte ich, während sie zu dem freien Stuhl ging. Meine Frage war wie aus der Luft gegriffen, aber die Antwort wichtig. Ich leide an Schlaflosigkeit und suchte damals schon eine Aufgabe, die meinen Nächten den Abgrund nehmen und eine Tiefe geben. Früher waren es 8, jetzt sind es 2x4 Stunden Nachtschicht, sagte der Ausbilder, während die Frau mit dem Katzengesicht einen feuchten Wintermantel über die Rückenlehne ihres Stuhls hängte. Sie hieß Wanda, erfuhr ich später. Der Ausbildungsleiter war mittlerweile aufgestanden und schrieb etwas, das wie ein Regelklang an eine Wandtafel aus dem letzten Jahrtausend. Als er sich wieder umdrehte, sah er an Wanda vorbei zur Tür, die sie hatte offen stehen lassen. Vergangenes Jahr, sagte er, hatten wir eine Frau im Team, die meinte, sich während der Nachtschichten regelmäßig für eine Stunde abmelden zu müssen. Als wir nachfragten, sagte sie: Ich muss auf meine Gesundheit achten, ich muss zwischendurch mal kurz schlafen. Wer? Fragte der Ausbilder und sah weg von der Tür und zurück zur Runde. Wer kann wissen, wie viele Menschen in genau der Stunde angerufen und schließlich die Warteschleife verlassen haben, um sich umzubringen? Nur Gott. Nur Gott kann dies wissen, der liebe Gott, sagte Emilia neben mir und bückte sich nach dem Becher mit dem Logo Sorgentelefon unter ihrem Stuhl. Übrigens, beten hilft. Es folgte ein Augenaufschlag, der war blau, so blau, ich konnte die Augen dieser Frau hören. In ein paar Wochen würde genau diese Emilia beim Thema Selbstmord lachend in die Runde schauen und versichern, also damit haben sie gar nichts am Hut, doch beneide sie manchmal die, die tot seien. Auf den ersten Blick war sie ein Mädchen, auf den zweiten eine Irritation und auf den dritten eine Frau um die 40. In ihrem Dekolleté wohnten die Brüste dicht beieinander. Der Querbalken eines Strasskreuzes bohrte sich ins weiche weiße Fleisch. beten. Gott, du kannst tatsächlich beten. Wanda fuhr sich mit der Hand ins Katzengesicht. Du etwa nicht? Wo kommst denn du her? Etwa aus dem Osten? Fragte Emilia zurück. Ein jeder Augenblick hat seine Biografie, hätte ich von Schrei als Älteste der Runde da energisch klarstellen sollen. Und beten kommt in manchen Leben einfach nicht vor. Jede Situation hat eine Geschichte, Leute, hätte ich sagen sollen. Eine, die man kennen muss, um das Woher und Wieso eines jeden Menschen zu verstehen. Aber da meldete sich bereits die alte Puppe namens Marianne, die bislang wenig gesagt hatte, um Wanda auf ihre Art in Schutz zu nehmen. Ist Gott eigentlich lieb? Fragte sie in den Raum hinein, ohne irgendwen genauer anzuschauen. Die Frage nach Gott ließ sich in der Mitte des Stuhlkreises nieder und blieb dort hocken, während der Ausbildungsleiter weiterredete. Man sollte sich, sagte er, darüber im Klaren sein, dass nachts bei den Diensten alles anders sei als am Tag. Nicht selten müsse man bei Gesprächen durchhalten bis zum Morgengrauen, vor allem wenn die Leute arm, alt, abgehängt und aus dem Osten seien. Seinem Durchhaltesatz fügte er ein leises Genau hinzu, bevor er sich wieder zur Tafel drehte. Breitbeinig mit dem Rücken zur Gruppe stand er da, um weitere Regeln mit Kreide anzuschreiben und dabei sein Perlenarmband auf dem behaarten Unterarm etwas höher rutschen zu lassen. Ich musste an einen Vogel denken, der ungeniert vor aller Augen in einer Pfütze badet. Was noch? Niemand antwortete. Genau, sagte er, man muss jede Person in ihrer Beklopptheit akzeptieren, muss akzeptieren, dass Frauen grundsätzlich das Kind mehr schützen als den Mann und dass sie vom Ehebruch rascher erzählen als von der missratenen Tochter. Stimmt das? Fragte ich. Ja, sagte Emilia, das stimmt. Es ist immer peinlicher, das Kind geschlagen zu haben, als vom Mann geschlagen zu werden. Ich weiß nicht, sagte ich, aber hielt inne. Wer von Ihnen hatte noch mal Kinder? Sie, oder? Fragte der Ausbildungsleiter in mein Zögern hinein und sah Emilia an. Sie nickte zärtlich irgendwie. Zwei. Genau. Bis dann.